Hallo und herzlich willkommen zum Aue Podcast, heute mit Tobias.
Hi.
Und mir, Martin. Thomas ist heute leider verhindert. Liebe Grüße an Thomas an dieser Stelle. Und hoffentlich bist du bald wieder dabei.
Genau, also er ist aus familiären Gründen verhindert. Er ist ja jetzt zum zweiten Mal Papa geworden. Und da kann man ausnahmsweise ja eine Ausnahme machen.
Hatten wir da eigentlich schon gratuliert zu?
Ja, ich glaube, wir hatten doch bei der Glenurin-Folge hatten wir doch schon gratuliert.
Ach ja, richtig, genau. Aber gut, dass alle Leute es jetzt wissen. Gut, genau. Tobias, schauen wir auf die letzten Spiele zurück. Wir waren ja auch einige Spiele zusammen unterwegs. Der Saisonstart ist, glaube ich, sehr, sehr gut gelaufen. Wir hatten jetzt 4 Spiele in Folge. Und bei mir verschwimmen die ersten Spiele schon wieder so ein bisschen. Was ist denn dein Eindruck aus dem Hannover-Spiel? Wir haben ja gegen Hannover 2 gespielt, waren ja auch beide zu Hause dabei. Was mir auf jeden Fall noch in Erinnerung geblieben ist, war wahnsinnig heiß an dem Tag.
Ja.
Und mit 6.800 Zuschauern fand ich es ziemlich voll. Man darf ja auch nicht vergessen, an dem Tag war ja auch noch Ferien in Sachsen. Und es ist eine zweite Mannschaft, die null attraktiv ist. Und wir hatten dann ja auch noch ein paar Hannover-Fans getroffen im Zug, ne?
Genau, ich weiß zwar leider gar nicht mehr, wie sie heißen. Aber du hast dir halt zugequatscht. Ich hatte am Anfang eigentlich gar keinen Bock, mit denen zu reden. Aber die haben sich dann am Ende dann doch als ganz nett erwiesen. Und genau, und die hatten irgendwie, glaube ich, keinen Bock, zur ersten Mannschaft zu gehen. Und deswegen haben sie den langen Weg auf sich genommen, ins Erzgebirgsstadion zu fahren.
Ich glaube, insgesamt waren es 11 Gästefans oder sowas.
Ja,
oder
du hast sie mehrfach nachgezählt.
Ja, naja, und wir mussten noch 2 abziehen, weil 2 waren die Fanbetreuer.
Ja, okay.
Ja, das hatten wir uns doch auch erzählt, dass das irgendwie Pflicht ist, dass dann auch bei so einer kleinen Anzahl 2 Fanbetreuer vor Ort sind. Wahnsinn, oder?
Genau, naja, gut, aber ich meine, für die ist es ja auch ein schöner Ausflug gewesen. Also ich meine, die beiden Fans, die waren ja ganz begeistert vom Erzgebirgsstadion. Vom Nudeltop waren sie ganz begeistert und natürlich auch allgemein so von der Location. Also die fanden das richtig gut. Genau, und ich kann mich an dieses Spiel erinnern, ja, es war furchtbar heiß. Ich kann mich auch erinnern, wir sind doch mit so einem Rumpelzug nach Chemnitz gefahren, da wo auch die Hannover-Fans waren. Und ich weiß noch, dass da einer war, der unglaublich laut geredet hat und und der dann sozusagen den ganzen Zug beschallt hat. Ich weiß ja gar nicht, ob der besoffen war oder so, oder ob der vielleicht generell so ein bisschen des Tages gemindert war. Und ich kann mich definitiv noch erinnern, dass Hannover 2, die waren ja so ganz abwehrschwach.
Ja.
Also die hatten ja ganz mal, ich glaube, beide Gegentore von Marvin Stefaniak und dem Bär, dem gingen ja, glaube ich, individuelle Fehler voraus. Aber dieser Tom Sanner, der hat getroffen.
Das ist ein Sahnetor.
Ja, ein Sahnetor, genau. Und der war ja auch mal bei Aue im Gespräch. Allerdings wollte Aue da keine Wechselgebühr bezahlen oder keine Leihgebühr bezahlen, was ich sehr schade finde. Also gut, er hat tatsächlich bloß einmal getroffen bisher in der Saison, nämlich gegen uns. Und dass man einfach auch sagen muss, wo ich mir dann auch so dachte, Mensch, das wird für die, glaube ich, ganz schön schwer, die Klasse zu halten. Also ich meine, ich habe mal geschaut, gegen Rot-Weiß Essen haben sie dann 1-3 verloren. Gegen Sandhausen haben sie aber gewonnen, erstaunlicherweise. Und dann haben sie dann auch nochmal gegen Ferl verloren. Und ich kann mich gut erinnern, dass es ein insgesamt ganz gelungener Ausflug war.
Ja, ich glaube, so im Nachhinein fand man es souveräner, als es war. Also es war ja auch ein Zitterspiel am Ende hinaus. Also wir können ja auch nochmal die Torfolge gehen, 22. Minute. Also eigentlich haben wir uns dann so 70 Minuten schon relativ stark zum Sieg gezittert, auch wenn Aue noch natürlich danach noch ein paar Chancen hatte und so. Aber es war jetzt kein überragendes Spiel von Aue zum Einstand. Aber man muss ja einfach sagen, man konnte in dem Spiel schon gut sehen, wie gut Aue eingespielt ist. Also ich finde, das ist krass. Also diese Frühform, die Aue einfach diese Saison hat, die konnte man schon in dem Spiel sehen. Dadurch, dass, glaube ich, auch nur 3 Neuzugänge gespielt haben mit Hoffmann, Klausen und Burkhardt, ne? Also es haben ja auch nur 3.
Genau, Burkhardt. Also man muss einfach sagen, also man hat natürlich gesehen, dass der Hoffmann, der kam mir auf dem Feld noch so ein bisschen schlaksig vor, aber der hat ja ein unglaubliches Auge. Also was der, wie der das Spiel auch eröffnet hat und wie der vor allen Dingen aber auch das gut weggeteilt, wie der alles gut wegverteidigt hat, wie er gut stand, der war richtig gut. Der Burkhardt, der wirklich die Linie rauf und runter rennt, das habe ich echt so in der Form noch nie gesehen. Und halt Mika Klausen, was mir ja schon aufgefallen ist, in der Vorbereitung, dass der einfach einen unglaublich guten Ball spielt und ein unglaublich gutes Auge einfach auch hat.
Ja, also auf jeden Fall schon auch vielversprechende Sachen im Bezug auf die Neuzugänge. Und Spieler des Spiels, glaube ich, Pepic, wie mal wieder. Pepic mit seiner Pferdelunge, wie viel der läuft, ist ja unglaublich. Also.
Auf jeden Fall.
Gehen wir weiter zum zweiten Spieltag. Da haben wir gespielt beim VfL Osnabrück.
Ja.
Der VfL Osnabrück, Absteiger aus der zweiten Bundesliga. Hitziges Duell. 13.500 Zuschauer, fand ich auch ziemlich krass. Weiß nicht, ob du die Fernsehbilder gesehen hast. Ich war ja vor Ort mit ein paar von unseren Hörerinnen und Hörern. Mhm. Liebe Grüße an der Stelle. Und ich finde das so lustig mit dieser dachfreien Kurve. Also diese Cabrio-Kurve, da ist so geil. Also das war ja schon vorher eine Bruchbude und jetzt sieht es halt einfach aus so wie in Italien. So richtig, richtig wie im Süden. Und also das ist komplett Wahnsinn, das Ding. So.
Auf jeden Fall. Genau, und ich kann mich erinnern, dass dieses Spiel, dass wir das unglaublich souverän runtergespielt haben. Also Osnabrück, das ist ein Gegner, der uns eigentlich nie gelegen hat. Aber ich glaube, wir haben das richtig, richtig gut gemacht.
Ja, also ich habe ja auch meinen Geburtstag gefeiert an dem Tag. Und alle Leute auf ein Bier eingeladen, die halt um mich rumstanden und aus unserem Heuererkreis gekommen. Und ja, es war ein super, super Ausflug. Also das war richtig stark gespielt, Klausen mit dem 1-0 und dann noch am Ende mit dem Tashi mit dem 2-0, 87. Minute, so die Erlösung. Das war schon wirklich das bessere Spiel auch im Vergleich zu dem Hannover-Spiel. Also wo man halt sagen kann, Hannover, ja, da war noch einiges offen, aber ich glaube, bei dem Osnabrück-Spiel, da war auch überall eine Klasse besser.
Ja, es ist krass gewesen. Und vor allen Dingen hat auch Pascal Fallmann ein Tor vorbereitet. Aber der hat sich auch super gut eingefügt. Aber wenn ich jetzt mal so ehrlich fragen darf, wir haben ja jetzt auch ein paar Spielen, haben wir jetzt ja auch den Ricky Bornstein gesehen. Und wie würdest du den so einschätzen, den Ricky?
Boah, ich glaube, er hat die Qualität für die Liga noch nicht. Also ich glaube, wir können da noch mal ein bisschen ausführlicher über Neuzugänge reden. Aber es ist ja auch nicht, er ist ja jetzt auch nicht nötig, in Anführungsstrichen, weil wir halt einfach mit Bär einen bockstarken Stürmer haben, weil wir mit Stefaniak halt einen haben, der vorne die Dinger macht. Und selbst wenn der Stefaniak nicht spielt, so wie letztes Wochenende, da ist Aue ja nicht blank. Also das ist ja echt, ist ja auch ein Unterschied zu früher, wo man von ein, zwei Stürmern oft abhängig war. Wobei ist man natürlich jetzt auch, ne? Klar, wenn alle weg sind, also wenn auch kein Bär dabei ist. Aber Tashi oder so ist ja auch ein guter Mann vorne drin, immer noch, finde ich.
Genau. Ja, wie gesagt, also mein Boris Tashi, das ist ja eigentlich ein ungewöhnlicher Zehner. Also ich weiß, wir werden da manchmal so ein bisschen gescholten für unsere Meinungen gegenüber Tashi. Aber der macht sich. Also der hat auch, glaube ich, eine echt gute Frühform. Also ich meine, der hat jetzt ja, hat in vier Toren schon ein Tor gemacht. Was auch nicht ganz schlecht ist, und der bereitet aber auch viel vor, aber ein Verein, der wird schlitzohriger. Aber dazu können wir ja gleich nochmal kommen.
Ja, sonst noch was aus Osnabrück. Ich fand, es waren relativ viele Leute da. Also wir waren über 300 im Gästeblock. Mhm. Ist ja auch eines der weiteren Auswärtsspiele und ja, also ich meine, man ist da so oft gewesen, deshalb ist es vielleicht auch nicht so populär wie jetzt Aachen, wo über 700 waren. Ja, also ich finde diese Rivalität, die es mit Osnabrück gibt, ein bisschen lustig. Also,
ach, weil die auch lila sind?
Ja, lila-weiß ist nur die BSG, wurde gesungen. Und ich meine, ich habe das auch schon mal irgendwann im Podcast erzählt. Also Osnabrück ist einer der wenigen Orte, wo man irgendwie als Ossi-Schwein beleidigt wurde. Ach ja, genau. Ich wurde schon wieder angepöbelt vorm Spiel von irgendeinem Halbstarken, wo ich mir dann immer so denke, warum? Also was haben wir denn mit Osnabrück am Hut? Und eigentlich ist das ja auch so ein Stadion. Du warst auch schon mal da, oder?
Ja, ja.
Das lädt ja total ein. Du gehst da durch die Stadt und du musst ja immer zwangsläufig an den Heimfans vorbei. Und viele sind natürlich ganz cool, aber dann diese diese Szene, Leute, einfach nur anstrengend. Also gerade so für Westdeutschland eher ungewöhnlich, so ein bisschen primitiv direkt. Ja.
Aber das ist vielleicht auch ein bisschen dieses Norddeutsche, weißt du?
Weiß ich nicht.
Aber wo mein Eindruck ja eigentlich immer so ein bisschen war.
Ja, aber das ist, also Osnabrück ist nicht richtig Norddeutschland. Das ist halt so Übergangs vom NRW nach Niedersachsen. Also, ja, weiß ich nicht.
Das ist das Meeresvorland.
Na, es ist eher so Nordrhein-Westfalen, auch wenn sie das gar nicht gerne hören werden. Aber also, es ist einfach, also für mich ist das so nah irgendwie an Münster dran und an Westfalen und allem. Ja, weiß ich nicht. Das Osnabrücker Land, auch ein bisschen spröde, tröge.
Ja.
Kommen wir zum nächsten Spiel. Wir haben dann ein sehr, sehr, sehr großes Spiel gehabt. Und zwar gegen den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach.
Ja.
Ja, ich habe es für mich jetzt traumlos genannt. Wobei ich aber auch vielleicht sagen muss im Nachhinein, ob es jetzt das traumlos war. So, aber super ins Spiel gestartet, auf jeden Fall mit einem 1-0 und dann am Ende 3-1 verloren. Können wir schon mal vorwegnehmen. Ich fand es erschreckend, wie lange es gedauert hat, bis die Tickets weg waren.
Ja.
Also, das ist echt ein Ding bei uns, dass wir das Stadion nur voll kriegen, wenn wir halt ein paar Gästefans da haben oder wenn auch alle möglichen Leute, die Aue Fans sind, aber nicht mehr im Erzgebirge sind, kommen. Also, ich finde, man merkt bei uns, so das Stadion, ich würde nicht sagen, ist zu groß, aber es ist auf jeden Fall am Rande dessen, was wir füllen können.
Ja, ich meine, 16.000, das ist ordentlich. 15. Oder 15.000?
Ja, bei den großen Spielen sind es 15 mit dem, wegen der Pupperblöcke und allem.
Alles klar. Aber theoretisch 16.000. Grundsätzlich gesehen ist es, ich weiß auch gar nicht, ich glaube ich einfach so, dass glaube ich ganz viele, die mit Aue irgendwie zu tun haben, dass es halt irgendwie auch ganz viele Exil-Auer einfach auch sind, die einfach außerhalb wohnen, die weggegangen sind. Also ich meine, das ist ja, ich hoffe, ich mache mich jetzt hier nicht allzu unbeliebt, aber ich kenne ja nur auch viele junge Leute, die aus Aue weggegangen sind, die in Dresden studieren, die in Leipzig studieren und die auch alle sagen, es ist schön, Aue zu besuchen, zumindest für eine kurze Zeit, aber mich hält dort einfach nichts.
Also ja, also das sehen wir ja auch an unseren Hörern und Reaktionen und so, wie viele Leute da weggezogen sind, klar, das ist auf jeden Fall ein Ding. Aber ich finde es schon krass, so, das sind die Highlight-Spiele des ganzen Jahres und die waren jetzt auch beide hintereinander kurz, aber dass wir nicht mal da noch mehr Zulauf bekommen und so. Und auch vielleicht nochmal anekdotisch, ich habe ja eine Karte noch vorm Stadion verkauft.
Ja.
Und die war auch sofort weg. Also so dieses ausverkauft heißt halt bei uns nicht mal ausverkauft, sondern du kommst immer noch ins Stadion rein, wenn du bisschen Glück hast. Also ja,
genau, das war dieser alte Mann, der dann neben mir saß, oder?
Ja, ja.
Genau, deswegen.
Also vielleicht schon mal als Vorwegnahme für die nächste Woche, ich habe dann ja noch eine Stehplatzkarte verkauft auf eBay Kleinanzeigen und obwohl es noch im Ticketshop genug Tickets gab für den gleichen Block für AB, hatte ich ungefähr 20 Anfragen, 15 Anfragen, sowas, also
ja.
Manchmal zweifle ich halt auch an den Leuten, als ob die noch nie Tickets gekauft haben. Also die Barrieren ins Stadion zu gehen und sich online ein Ticket zu kaufen, scheinen auch für manche Leute relativ hoch zu sein.
Ja.
Um es mal so zu sagen.
Na, das ist ja so, ja, das denke ich, also das habe ich auch nicht ganz verstanden, weil ich so, als ich früher noch in Dresden gelebt habe, war es ja auch so, da war immer so, wenn ich dann so Freitag, Vormittag hab ich mir gedacht, okay, du hast mal wieder Bock auf Aue, kannst du mal ein bisschen früher von Arbeit gehen, das ging ja damals noch. Und ich hab dann problemlos mir dann irgendwie noch ein Ticket ausgedruckt und da waren aber, weil du halt immer noch ein Ticket kriegst, also selbst bei diesen großen Highlight-Spielen. Ich finde allerdings, das macht die Sache aber auch so ein bisschen, also ich finde, das macht die Sache auch ein bisschen angenehm, weil du musst dir halt nie so eine große Platte machen, ob du da jetzt reinkommst, ob du da jetzt nicht reinkommst. Also zum Beispiel, wir gucken uns mal diesen großen Verein an, dessen Stadion ich sehen kann, wenn ich aus meinem Schlafzimmer blicke.
Das ist ja kein Verein, das ist ja ein Produkt.
Ja, ein Produkt, aber dort kriegst du ja auch immer noch problemlos Tickets, außer jetzt die großen Vereine kommen, wie Bayern München, wie Borussia Dortmund oder so. Also da kommst du ja auch immer rein und das auch super günstig. Wohingegen es zum Beispiel bei St. Pauli zum Beispiel echt ein Ding der Unmöglichkeit ist, solche Tickets zu bekommen. Also ich weiß nicht, wie die das machen. Ich glaube, losen die nicht aus, wer da die Jahreskarten bekommt.
Ja, genau. Und genau. Union Berlin macht das ja auch mit Tageskarten.
Genau.
Um den Mangel zu verwalten, finde ich auch ein bisschen schwierig, aber ja, so ist es halt bei so einem großen Verein.
Genau. Und deswegen, insofern ist das ja auch so ein gewisser Vorteil, dass du halt auch einfach auch mal spontan nach Aue fahren kannst. Also für mich ist es aktuell nicht möglich, mal spontan nach Aue zu fahren, weil ich auch dienstlich ganz schön krass gebunden bin. Und aber das ist ja vielleicht auch so ein bisschen so der Vorteil der ganzen Sache.
Ja, es war jetzt nicht negativ gemeint. Ich sage einfach nur, da merkt man wieder, dass wir schon halt immer noch ein ziemlich kleiner Club sind. Und man muss ja dann auch mal positiv sagen, auf der anderen Seite, was wir dafür für eine krasse Mitgliederzahl haben. Ja. Also wir sind bei über 9.000 Mitglieder und wir schaffen es gerade mal so, 15.000 ins Stadion zu bringen. Also du musst mal überlegen, wie hoch die Quote ist von Leuten, die halt auch Mitglied sind. Die ist halt riesig hoch.
Richtig.
Also das ist halt schon krass, wie der Verein es auch geschafft hat, die Leute alle zum Mitglied werden zu bewegen. Und auch wenn es jetzt diesen riesen Shitstorm da gab mit der mit der Mitgliedsbeitragserhöhung, die Zahlen sind trotzdem stabil. Also es ist ja einfach auch was Symbolisches, Mitglied zu sein und den Verein zu unterstützen, auch finanziell und so. Ja. Und ich denke, es gibt auch bei jedem Spiel ein paar tausend Mitglieder, die halt nicht kommen, weil sie halt nicht in Aue wohnen oder nicht im Umland mehr wohnen. Aber es ist schon krass, was wir auf der Seite wieder für eine Verankerung haben. Aber ich glaube, wir gehen zum Glück zurück zum Spiel. Was ich auch gelesen habe noch, interessanterweise, es haben sich auch ein paar Leute beschwert über Gladbacher, die auch irgendwie in AB waren und so mit Trikot.
Ja.
Und also da gab es wohl ein bisschen Stress. Und es war ja auch neben dem Gästeblock, war ja auch alles voll mit Gladbach-Fans, ne? Also so auf beiden Seiten.
Ja.
Und was ich nochmal recherchiert hatte, der Gästeblock, da gingen gar keine Tickets in den freien Verkauf. Die waren alle weg für die Dauerkarten, mit Auswärtsdauerkarten und für Sponsoren und so. Also das ganze Kontingent war eigentlich nur für den harten Kern, der immer fährt von Gladbach. Ja. Ja, krass.
Genau.
Zum Spielverlauf. 8. Minute hat uns Mika Klausen in Führung gebracht. Wunderschön. 35. Minute Frank Honorat dieses Freistoßtor zum Ausgleich. Dann hatten wir 45. Minute den Elfmeter, den Weigel verschossen hat, also wo Menne gehalten hat. Dann hatten wir das Tor von Netz. Ja. Und das letzte Tor in der 70. Minute von Alassane Player. Auch ein sehr, sehr schönes Tor, muss man sagen. Was ich noch überraschend finde, Gladbach hatte nur 56% Ballbesitz. Klingt mir relativ wenig. Aber wie würdest du denn das Spiel sehen? Also ich fand, es hatte halt so mehrere Hälften.
Ja, auf jeden Fall. Also die ersten 20 Minuten, da waren wir echt besser. Also ich fand das ganz schön erschreckend, wie schwach da auch Gladbach war. Weil die ja doch, naja, nicht mit einem gehobenen Bundesliga-Kader, aber mit einem durchschnittlichen Bundesliga-Kader, wo auch ein Kleindienst drin ist, wo ein Player drin ist, dass die da einfach auch nicht wirklich, wirklich gegenhalten konnten. Also wir haben die ja richtig schön ausgekontert, so in der 8. Minute. Ich kann mich erinnern, da wurde Tastschi eigentlich gefoult, hat sich aber nicht fallen lassen, sondern ist dann einfach weitergerannt und hatte übelst gefightet, was ich eine sehr krasse Aktion fand. Und man hat dann aber irgendwann auch gemerkt, dass dann Gladbach zwei, drei Gänge hoch geschaltet hat und diesbezüglich auch wir dann immer weniger entgegenzusetzen hatten, weil wir haben halt schön gepresst. Man hat dann irgendwann aber auch gemerkt, dass dann auch die Kraftreserven nachlassen. Also insgesamt gesehen war das sehr erfolgversprechend, denn es lag nämlich nicht nur an der Schwäche von Gladbach, sondern einfach auch an der spielerischen Stärke von Aue.
Ja, also man kann auch nochmal ein paar Zahlen nennen. 85% erfolgreiche Passquote bei Aue zu 88% bei Borussia. Kann man auch sehen, der Spielaufbau war ziemlich gut. Mhm. Gespielte Pässe liegt man jetzt ein bisschen hinten. Torschüsse 13 zu 25. Okay, das ist echt krass, 25 Torschüsse. Aber ich würde mal sagen, das war größtenteils die Chancen in der zweiten Halbzeit. Also ich glaube auch dieses, für mich ist der wo es kippt, ist halt diese Trinkpause da. Die erste Trinkpause, genau. So zur Hälfte der ersten Hälfte.
Ja, genau.
Und danach drehen die auf und dann macht natürlich auch Honorar dieses Freistoß, diesen Fallrückzieher-Tor. Mhm. Dann kriegen sie fast den Elfmeter, wo Mennel dann nochmal hält. Da habe ich aber gedacht, boah, wenn Mennel jetzt zur Pause hält und steht zur Pause 1-1, ne, dann ist doch was drin. Aber dann war es echt so, dann hat man so den Eindruck, das fehlt dir die Kraft. Und es war halt direkt 52. Minute das 2-1, also es war halt direkt so kurz nach der Pause, ne? So die bisschen die kalte Dusche dann auch, wie man dann so schön sagt im Journalistendeutsch.
Ja, genau. Übrigens
ein sehr, sehr sehenswertes Tor auch von Netz. Also Gladbach drei Tore rausgeholt, die ziemlich krass waren auf der individuellen Stärke. Mhm. Und ja, es hat auch nochmal Kone hat nochmal kurz vor Ende eine Riesenchance vergeben. Und Jakob hatte nochmal einen Freistoß in der 94. Minute, wo man vielleicht nochmal hätte verkürzen können.
Ja, aber alles in allem hat der Aue trotzdem ein gutes Spiel gemacht. Also das will ich Ihnen auch nie absprechen. Ich kann mich an erste Runden im DFB-Pokal erinnern. Zum Beispiel gegen in Wiesbaden war das, glaube ich.
Ja, mit Letsch.
Mit Letsch, ja. Und hier, wie hieß dieser eine Spieler, der immer Ferrari genannt wurde?
Ferrati, ja.
Ferrati, genau, Ferrati. Also, oder auch mal das Spiel gegen Mainz, wo wir einfach wirklich gar keine Chance hatten.
Ja.
So, und da, hier hat man einfach auch gesehen, dass einfach die Anlagen einfach auch stimmen.
Ja. Also, ich hatte ja dann, also ich hätte mir eigentlich gedacht, so mit der Leistung, wie will Borussia Mönchengladbach da in der Bundesliga bestehen? Also, es war kein gutes Ding, aber dann haben sie so knapp nur gegen Leverkusen verloren und dann haben sie jetzt ja gegen Bochum wieder gewonnen. Auch interessant, wie viel das ausmacht, wenn du im Pokal gut startest, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Aber wir sind ja insgesamt nicht der einzige Verein, der da ausgeschieden ist. Es sind ja fast alle anderen Drittligisten raus. Ja. Außer die Schwarz-Gelben.
Ja.
Ja, und irgendwie Jan Regensburg ist noch weiter, aber gut, das ist halt auch, das sind eh so für mich die Mannschaften, die im Pokal immer relativ stark sind.
Ja, das ist richtig. Genau, also so ein bisschen, wir hatten danach ja auch noch ein kleines Geplänke. Du hattest dir nämlich ein Auto ausgeborgt.
Ja, gar keine Empfehlung. Also es fing ja schon damit an, dass wir da gar nicht wegkamen aus Aue. Also ich fand, das war ein Megastau. Ich fand es aber auch generell an dem Spieltag war das alles super überfüllt, auch der Bierstand und so.
Ja.
Und ich denke mir dann auch jedes Mal, kann man nicht mehr, also kriegt man es nicht hin, mehr Leute da zu haben zum Beispiel. Ja, es ist schwierig, ich weiß, und die Logistik und die Leute sind ja dann sonst nicht da. Aber also man hatte schon das Gefühl, es waren eigentlich alle Leute von vorne bis hinten überfordert.
Also ja, ich verstehe das, aber ich glaube, selbst wenn du mehr Leute hast, dann ist es ja so, ändert das ja nichts an dem begrenzten Platzangebot, was dort ist. Also das ist ja so, glaube ich, das große Problem. Das ist einfach auch, dass die Bierstände an für sich ja zu klein sind.
Ja.
Und klar, du könntest da mehr mit mobilen Bierständen arbeiten.
Ja, zum Beispiel einen zweiten Bierwagen.
Ja, oder sowas. So, du hast aber zum Beispiel, dann hast du halt, ich stand bestimmt 25 Minuten nach diesen Nudeln an. Und das ändert aber trotzdem nicht, dass es ja mehr Leute lässt es halt nicht irgendwie schneller werden, sondern ich glaube, das ist ein grundsätzliches logistisches Problem, was es in Aue gibt.
Ja, und wir haben ja auch nicht unbedingt die Notwendigkeit bei anderen Spielen.
Ja.
Aber also es ist mir bei dem Spiel halt schon negativ aufgefallen, so wollte ich das nochmal sagen, dass das halt auch, also es wirkt dann immer ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal, es wirkt ein bisschen unprofessionell oder provinziell und so.
Ja.
Und das liest man dann natürlich auch sowas dann, ja, wenn Leute dann von auswärts kommen und sagen, ja, ich habe so lange gewartet und ja, weiß ich nicht, ob das so sein muss. Und ich meine, aber es muss doch auch sowas wie Szenarien geben, wie man die Planung macht. Also ein normales Drittligaspiel, wo Ferl kommt und irgendwie ausverkauft. Also du musst doch trotzdem in so Szenarien denken. Und dann weiß man doch auch man hat doch auch bei so einem Spiel Erfahrungswerte, wie viel die Leute trinken und wie viel die Leute essen und alles. Also ich bin trotzdem nicht so ganz der Meinung, dass man es nicht besser organisieren könnte.
Ja, naja, gut, aber ich glaube so ein bisschen, das gehört, aber das war ja, glaube ich, bei Aue schon immer so, genau wie die Toiletten nach Ammoniak stinken. Also das gehört eben zu Aue dazu. Also immer, wenn ich diesen Ammoniakgeruch rieche, weiß ich, jetzt bin ich wieder da.
Ja, okay. Interessant, genau. Interessant.
Hast was vergessen, Martin? Also das ist so ein bisschen, wir hatten nämlich dann noch eine Geschichte.
Ah ja, stimmt.
Wir sind dann nämlich noch nach Leipzig zurückgefahren. In dem Tag war halt der Christopher Street Day. Der wurde ja bedroht von diversen politischen Gruppen. Und das waren halt ein Haufen Cops da. Und die ganzen, und wir hatten ja unser Mietauto, also dein Mietauto, was er sagt, Martin, hatten wir ja in diesem Leipziger Hauptbahnhof sozusagen geparkt. Und da standen aber ein Haufen Bullen rum, Entschuldigung, wenn ich das mal so sage. Und Martin hat dann anscheinend, ohne dass wir es gemerkt haben, ganz leicht so ein Stein touchiert. So, ja, aber es war halt eng, ja, so ein Begrenzungsstein. Mhm. So, und nun haben das halt Polizisten gesehen. Und jetzt geht's los. So, das heißt, aus welchem Bundesland kamen die?
Aus NRW, aus Bochum.
Aus NRW, so.
Und das war sogar die Einheit, die für Fußballkriminalität zuständig ist. Vielleicht sollte man das als Kontext nochmal dazu sagen.
Ah, okay, aber was machen die denn beim Christopher Street
Day? Naja, das ist diese Demo- und Fußballeinheit, die BFE. Also,
ja, ah.
Ja.
Okay. Und definitiv, da sind dann erstmal drei Cops angelaufen gekommen, die eigentlich ganz in Ordnung waren. Ja. So. Und da kam aber noch ein anderer Cop dazu, nennen wir ihn an dieser Stelle Goldlöckchen. Goldlöckchen hatte ein Aggressionsproblem gehabt. Der hat sich da übelst produziert.
Ja, also er hat halt gesagt, so, wir rufen jetzt erstmal die Kollegen von der von der Polizei hier aus Leipzig, und dann hat er die Polizei verständigt und ja, dann habe ich erstmal gefragt, warum denn, und hat er mich auch gefragt, ob ich das nicht mitbekommen hat, und mich so zur Schau gestellt, warum ich das denn nicht mitbekommen habe, ja, also weil ich auf der Rückfahrkamera nicht gesehen habe, weil normalerweise Autos piepsen, weil verschiedene Sachen, und weil auch dieser Stein stand ja auch total schief, und am Ende ist es halt ein fingergroßer Kratzer gewesen. Mhm. Ja, und ich glaube, wir können es mal ein bisschen abkürzen, also es war heiß und wir haben ewig gewartet und wir sind mehrmals zur Bundespolizei gegangen, die uns aber nicht helfen konnten, weil sie nicht zuständig sind. Mhm. Die haben dann sogar nochmal Kollegen irgendwie kontaktiert. Und am Ende, nach 3 Stunden, habe ich dann die 110 angerufen.
Ja.
Und die 110 hat mir gesagt, für sowas kommt in Sachsen eigentlich keiner raus. Aha, dankeschön. Und wann kommen sie? Ja, keine Ahnung. Und dann habe ich ihm halt gesagt, ja, wir müssen uns aber weg, mein letzter Zug fährt. Und Ende vom Lied, ich konnte dann den Auto, achso, man muss dazu sagen, der Autovermieter, die Vermieterfirmen, die wollen das immer, dass man die Polizei anruft, weil man dann ein Protokoll hat, weil der Schaden dann aufgenommen ist. Also es ist von Seiten der Autovermieter halt gewünscht. Und ich konnte dann aber den Autovermieter davon überzeugen, oder die Firma, die es vermittelt hat, muss man ehrlicherweise mal sagen, dass heute keiner mehr kommt. Und dann konnten wir auch so gehen. Und dann wurde halt gesagt, ja, sie haben ja schon um 18 Uhr eine Mitteilung gemacht. Da war es 21 Uhr.
Ja.
Und letztendlich bin ich um 21.30 Uhr mit dem ICE nach Berlin gefahren.
Ja. Ja, und definitiv, aber trotzdem, was mich da echt essen, ich stand da kurz vorm Platzen, weil ich habe mir auch gesagt, stell dir mal vor, du wirst da abgestochen und wartest 3 Stunden auf die Polizei.
Ja, aber wenn was Wichtiges ist, dann gibt's ja Amtshilfe.
Ja,
genau. Aber ein Verkehrsunfall ist ja nichts Wichtiges. Vor allen Dingen nicht, wenn es keine Personenschaden gibt und wenn es auch keinen richtigen Sachschaden gibt.
Ja, richtig.
Aber das war wirklich der Hammer. Also auch sächsische Polizei, man fragt sich immer, beim Fußball sind sie auch sofort da. Ich glaube, wenn du an Aue am Spieltag einen Unfall machst, hast du sofort jemanden da neben dir, ne?
Ja.
Aber bei so einem Spiel, bei so einem Event, wo jetzt nicht mehr das Christopher Street Day mehr war, kommt keiner. Super.
Ja. Ja, das definitiv, also. Und hier Goldlöckchen, den müsst ihr euch mal wirklich so vorstellen. Der Typ, hat sich übelst aufgeregt und der hat sich da, glaube ich, auch echt für den Schönsten gehalten.
Aber das Tolle war, sie sagten, wir haben die Kollegen verständigt und fuhren einfach nach Hause.
Ja.
Okay,
genau.
Genug Polizeikritik an dieser Stelle. Wobei, ich muss ja sagen, zum Beispiel die Bundespolizei, die waren super freundlich. Die kamen mehrmals an, was machen sie hier und so. Ja, wir warten auf die Landespolizei. Und die Bundespolizeileute am Hauptbahnhof, super Leute. Also ich glaube, auch wenn man mal sein Portemonnaie oder so am Hauptbahnhof verliert, dann Bundespolizei schon ganz anders drauf.
Ja.
Als die Einheiten, die man so als Fußballfan normalerweise hat.
Ja, die wollen sich kloppen.
Ja, okay. Es reicht jetzt mit Polizeikritik an dieser Stelle. Kommen wir weiter zum Highlight-Spiel an einem Freitagabend.
Gegen einen ehemaligen Polizeiklub.
Wie hast du denn das Spiel gesehen, Tobias?
Genau, es war ja so. An dem Tag war das ja so, ich hatte ja versucht zu kommen. Es ging aber nicht, denn ich musste in Dresden arbeiten. Und das wäre alles zu knapp geworden. Und habe das Spiel so bei Magenta so halb gesehen. Ich muss sagen, dass wir eine ganz starke erste Halbzeit hatten. Also grundsätzlich gesehen, weil die Dresdner, die haben halt hoch gepresst, haben uns deswegen ganz, ganz viele Räume gegeben. Und wir haben einfach diese Ketten gerade am Anfang super überspielt und konnten auf dieser Grundlage einfach auch zwei super Tore machen. Und wir haben es vor allen Dingen super souverän wegverteidigt.
Absolut. Also ich war überrascht, wie stark Aue auch nach dem Kraftakt gegen Gladbach wieder da war. Also man hat gar nichts davon gemerkt, dass Aue auch schon ein krasses Spiel davor hatte. Man muss ja aber auch sagen, Dresden hatte einen Tag weniger Pause. Und es gab natürlich einige Aufreger, da können wir vielleicht da gleich nochmal drauf eingehen.
Ja.
Aber ich würde mal sagen, wir machen es ein bisschen chronologisch. Ich hatte ja auch eine Akkreditierung an dem Tag. Danke nochmal an unseren Pressesprecher Lars Töffling dafür. Ja. Und dass ich da auch vor Ort sein konnte und ein paar Interviews führen konnte. Und wenn wir es jetzt chronologisch machen, dann hatten wir ja zwei Torschützen. Einmal Pipic und einmal Stefaniak, die haben ja schon nach 6 und nach 9 Minuten getroffen. Und da können wir ja auch gerne mal in ein Interview reinhören oder ein bisschen O-Ton bekommen. Ihr hört den Ton dann auch. Es ist leider ein bisschen hallig in dem Raum, weil es aus dem Presseraum ist. Aber ich glaube, wir kriegen das schon noch gut zusammengeschnitten, dass ihr es auch einigermaßen verstehen könnt.
Ja, fiese Frage. Die Frage kam jetzt schon zweimal. Ich hoffe, ich habe auch nichts Falsches gesagt bei Magenta. Es ist natürlich in der Dresdner Vergangenheit immer ein bisschen schwer einzuordnen. Ne? Und ist auch schwierig, letztendlich Worte für mich zu finden. Aber letztendlich freue ich mich natürlich, ein Tor geschossen zu haben. Ein Tor mehr für meine Mama auch. Und das zählt.
Also er sagte dann ja noch jetzt, also die nächste Frage geht darum, wie er so das Spiel sieht und was er zu den Aussagen von Pavel Dotschev auf der PK sagt. Tobias, hast du es mitbekommen? Pavel Dotschev hatte uns ja als Aufstiegskandidaten genannt, aber nicht Favorit, ne? So hat er es, glaube ich, gesagt. Und damit hatte ja auch Pavel Dotschev so ein bisschen Feuer gelegt auch. Oder wie willst du es sehen?
Na, das war einfach ein ziemlicher Boss-Move, den er da gemacht hat, sich einfach mal vor dem Spiel hinzustellen und sagen, wir sind stärker als Dresden. Also, weil das kennt man ja von Pavel Dotschev eigentlich gar nicht. Also, das ist ja eher so ein Trainer, der für Understatement steht. Also, und deswegen, ich hatte das eher nur so beiläufig mitgekriegt und ich weiß ja noch, eigentlich ist das auch gar nicht so die Auer Art, irgendwo so mal die dicke Lippe zu riskieren. Aber ich fand das cool, weil er dann auch noch so eine coole Aussage auf Magenta gemacht hat, dass er halt eben auch Recht behalten hat. Und das fand ich eigentlich ganz cool von dem.
Ja, absolut. Da hören wir nochmal weiter rein.
Ich glaube, da haben wir viele gute Worte gefunden mit Pavel zusammen bei der PK. Präzision und Genauigkeit, die war am Anfang direkt da. Und die haben wir ausgenutzt, gleich vor allen Dingen in der Anfangszeit. Dann haben wir ein bisschen so ein kleines Loch gehabt, wo wir ein bisschen hinterhergelaufen sind. Und letztendlich haben wir aber alles richtig gemacht. Dann in der Halbzeit sind wir rein, haben gesagt, besser Ball halten, besser clever sein, Zeit von der Uhr nehmen, ein bisschen den Ball laufen lassen, nicht gleich immer den Ball wieder verlieren, weil wir halt viele Wege gemacht haben defensiv. Und dort, wo wir in der PK das alles gesagt haben, dort haben wir heute angeknüpft und auch was wir gesagt haben, die Tugenden abrufen, Zusammenhalt, Arbeit, Leidenschaft, das müssen wir alles jede Woche abliefern und dann können wir auch weitere Siege einfangen.
Dann wird er nochmal nach der Derby-Stimmung gefragt, ob es auch eine Derby-Eigenschaft ist.
Das war heute ein sehr, sehr gutes Spiel von der Mannschaft. Also wir haben es Leidenschaft und Kampfgeist angenommen, haben alles auf den Platz gelassen für jeden Einzelnen. Und das muss wirklich unser Ziel sein. Das habe ich auch in der PK gesagt. Defensiv müssen wir gut sein, defensiv gut stehen, weil wir offensiv können wir immer was Gutes bewirken. Und das haben wir heute gemacht. Und letztendlich hat mir Martin vorm Spiel auch nochmal das Wort übergeben, weil für mich das ja auch was Emotionales ist letztendlich. Und dann, wenn ich das auch sagen darf, auch eine private Sache bei unserem Stadionsprecher, wo passiert ist. Dort ist auch der Papa verunglückt und dort habe ich auch gesagt, gibt alles für ihn und das wünscht er sich.
Ja, vielleicht noch an der Stelle, haben wir gerade im O-Ton gehört, der Vater von unserem Stadionsprecher ist verstorben vorm Spiel. Ja. Kondolieren wir natürlich auch nochmal gerne offiziell an der Stelle. Wir hatten ja auch den Mario schon mal vor einiger Zeit im Interview.
Das stimmt, das tut mir auch mein herzliches Beileid auch dazu, weil es ja auch vor allen Dingen auch verhältnismäßig überraschend gekommen sein soll. Und das tut es natürlich noch mal ein bisschen mehr weh.
Und dann haben wir noch mal eine weitere Frage rein. Er wurde danach gefragt, ob die Aussage von Pavel Dotschev nach dem Aufstieg jetzt Druck gemacht hat.
Ja, ich war bei der PK war ich auch erstmal, sag ich mal, ein bisschen perplex. Aber wenn der Trainer das sagt, dann bin ich als Co-Kapitän natürlich dort da hinten mit dran und unterstütze das, was Pavel sagt. Und wenn er das klar nach außen kommuniziert, dann möchten wir natürlich auch dieses Ziel erreichen.
Also ist es eher Motivation als Druck, was Dotschev gesagt hat?
Ja, ich glaube, wir haben eine geile Mischung. Wir haben erfahrene Spieler, Boris Tatschi, Pepic, Bär, ich, Martin Lennel, die alle so die Jungs leiten, sage ich mal. Und die Neuen, die gekommen sind, Mika Klausen, Burkhardt, auch die ganzen anderen Jungs, die auf der Bank sind, die haben sich gut eingefledert, muss man sagen, sind super Typen und ich glaube, das ist eine gute Mischung zwischen erfahren, jung, wild, wo wir einfach eine gute Hierarchie haben, die einfach funktioniert.
Ja, war ja einiges Interessantes dabei. Was fandst du am interessantesten an den O-Tönen jetzt?
Von den O-Tönen einfach so ein bisschen die Sache mit der Derby-Stimmung, dass offensichtlich Herr Steffen Heinrich sich ja immer noch auf Dresden noch verbunden fühlt, dass er sich da auch tatsächlich noch so viele Gedanken drüber macht, dass er da, ob er sich da adäquat verhalten hat. Einfach auch der Punkt, dass man einfach auch merkt an den Worten, dass er einfach auch sehr, sehr geerdet ist. Also, dass er natürlich auch bei dem Tor seine Mutter erwähnt, sozusagen, das ist einfach auch ein sehr, sehr geerdeter Spiel, ich habe auch schon mal gesagt, der Stefan, der ist sozusagen der Justin Bieber aus dem Erzgebirge. Übrigens, Stefan, der hat da letztes Jahr auch sein drittes Kind bekommen.
Genau, herzlichen Glückwunsch auch nochmal.
Und Justin Bieber hat zusammen mit seiner Freundin Hailey auch das erste Kind bekommen. Wieder eine Parallele.
Also ich kann auch nur aus dem persönlichen Umgang berichten, also er hat auch mit allen möglichen Leuten da abgeklatscht und so und ich glaube auch, er will einfach bei beiden Vereinen weiterhin ja auch sein Gesicht bewahren, also ich kann das ja auch verstehen, er ist ja auch Dresdner im Prinzip immer noch, aber dass er es auch in Aue geschafft hat, so akzeptiert zu sein, ist bemerkenswert, dass er dann auch nochmal eine kleine Ansprache halten konnte in der Kabine, also das finde ich schon einen sehr interessanten Fakt und er war ja sicherlich auch einer der Matchwinner. Ich würde sagen, wir haben noch zwei andere Interviews, die ich mitschneiden konnte. Also eins ist mit einem anderen Matchwinner und der wird auch nochmal gefragt, wie er Stefaniak das Tor vorbereitet hat. Hören wir mal rein in das Interview mit Mirnes Pepic.
Es ist einfach, das muss sein. Um Spiele zu gewinnen, muss man einfach alles geben für die Mannschaft. Und ich bin einfach froh, dass wir das Spiel heute gewonnen haben. Und Derby-Sieger, es fühlt sich gut an. Und wir sind jetzt 3 Siege in der Liga.
Er wird dann gefragt, ob er mit seiner schnitzäugigen Aktion den Derby-Sieg eingeleitet hat, also ob das der Pass auf Stefaniak so beabsichtigt war.
Ich muss ehrlich sagen, ich weiß, dass Marv eigentlich oft so nochmal aufzieht und dann nochmal wartet, bis der Gegner einen Schritt macht. Und darauf habe ich spekuliert und hat eigentlich ganz gut geklappt. Und dass ich den dann so reinmachen konnte, das freut mich umso mehr. Und freut mich einfach, dass wir heute gewonnen haben und wir lassen uns jetzt feiern.
Dann wird er nochmal zum Einsatz gefragt und er sagt dann auch noch was Interessantes. Zur spielerischen Qualität des Spiels.
Auf jeden Fall. Also ich finde, wir haben jetzt nicht fußballerisch unser bestes Spiel gezeigt. Da waren wir zum Beispiel in Osnabrück viel besser. Aber was wir gegen den Ball heute gezeigt haben, zeigt auch, dass wir zu Null gespielt haben. Man sieht auch, dass eine gute Chemie in der Mannschaft ist, dass jeder für den anderen läuft und auch die Jungs, die reinkommen. Ich muss ehrlich sagen,
die hauen sich richtig rein und da sieht man gar nichts von irgendwie sauer sein oder so, sondern wirklich kommt jeder rein und gibt alles und ich hoffe, das bleibt so und wir sind auf einem guten Weg.
Ja, am Ende, das lassen wir jetzt mal raus. Da hat er noch, wurde er noch gefragt, ob die das Cottbus gegen Dynamo-Spiel gesehen haben. Also es war eine beliebte Journalistenfrage an dem Tag. Also die Mannschaft hat es zusammen gesehen, aber spielte keine Rolle. Also kann ich jetzt nochmal zusammenfassen. Wie würdest du denn die Aussagen von Pepic bewerten? Also ich finde es sehr interessant, dass er auch das Osnabrück-Spiel besser fand. Siehst du das auch so?
Nee, ich fand ehrlich gesagt das Dresden-Spiel besser, aber wahrscheinlich, aber man weiß natürlich nicht, was die ja im Vorfeld abgesprochen haben und was da jetzt so ein bisschen auch sein Bewertungsmaßstab ist. Also grundlegend sind das halt beide sehr, sehr starke Spieler und was, glaube ich, aus den Aussagen des Spielers ja so schön hervorgeht, ist, dass der aber anscheinend auch schon gut in der Mannschaft angekommen ist. Na, also so ein bisschen, dass der sagt, okay, wir haben hier eine gute, gute Chemie und das waren eigentlich immer die, also alle erfolgreichen Aue-Teams haben eigentlich immer von ihrer Chemie gelebt. Das waren individuell nie die besten Kader. Allerdings sind das Leute gewesen, das sind aber Teams gewesen, die einfach so einen gewissen Team-Spirit auch hatten.
Ja, absolut. Gut, dann hören wir noch in ein allerletztes Interview rein. Das spiele ich euch dabei jetzt nicht komplett nochmal ab, sondern nur eine Frage, die ich Mika Clausen stellen konnte. Und zwar habe ich ihn gefragt, wie er die Unterschiede zwischen der vierten und dritten Liga sehen. Wir hören uns mal in Mika Clausen kurz rein.
Du bist aus der vierten Liga gekommen, spielst in der dritten Liga. Wie ist denn der Niveauunterschied für dich? Also man sieht es im Spielen kaum. Also ich finde, du bist immer einer der besten und aktivsten Spieler. Auch Pokal fand ich auch mega stark gespielt. Also wie würdest du den Unterschied sehen?
Ja, man merkt schon einen Unterschied, weil es alles nochmal viel schneller geht. Und die Rückwärtsbewegung und so, man muss wach sein, muss immer da sein. Das ist ein großer Unterschied zur Regionalliga. Aber sonst probiere ich einfach mein Spiel zu spielen, so wie ich es auch in der vierten Liga gespielt habe.
Komm doch mal deine Fuhr ab.
Dankeschön.
Das war doch eine sehr interessante Aussage zum Niveauunterschied, oder?
Auf jeden Fall. Also das ist ja das, was man auch als Laie ja gar nicht so sieht. Also gerade die Geschwindigkeit und sowas, also gerade auch, oder die Raffinesse von den Passspielen und so, also der ist dann tatsächlich zu erkennen. Ich habe ja gerade, wir nehmen hier gerade auch zum Beispiel am 4.9. um 21 Uhr ja auf. Und zum Beispiel hat ja auch gerade Jena Erfurt abgeschossen und da hat, glaube ich, so ein Spieler, der heißt Weinhauer, der hat irgendwie jetzt in 5 Spielen 11 oder 12 Tore gemacht. Und das ist natürlich auch so einer, wo ich mich dann auch mal, als ich vor uns noch über die Podcast-Folge nachgedacht habe, mir halt auch überlegt habe, Mensch, wäre das nicht mal eine für Aue? Oder ist das halt nur jemand, der tatsächlich nur in Jena und nur in der vierten Liga gut performen kann? Insofern ist es halt schon ein großer Unterschied. Deswegen sage ich ja auch, weil der aber auch noch jung ist. Und hinzu kommt aber, dass man zum Beispiel in der dritten, vierten Liga teilweise auch ganz viele Spieler findet, die hätten theoretisch auch erst oder zweite Liga spielen können, ja. wären einfach die Umstände besser gewesen. Also ich meine, aus diesen Nachwuchsleistungszentren, da kommt ja von 100, glaube ich, nur einer wirklich in die erste Mannschaft. Ja. Und der Rest spielt dann halt noch weiter in der Kreisklasse oder so. Obwohl viele von denen auch das Zeug zum Bundesligaspieler gehabt hätten.
Ja.
Insofern, gerade wenn die so bei der Kammer von Pauli 2, und der ist ja auch, ist glaube ich auch auf dem Fußballinternat und so gewesen. Also, jetzt sagen wir so, das sind alles schon Jungs, die glaube ich aber auch für Profi ausgebildet worden sind. Und gerade wenn die jung sind, auch diesen Sprung über die Ligen einfach noch besser schaffen können.
Ja, ich glaube, eine Sache, die er auch vorher noch gesagt hat im Interview, die interessant ist, er hat sich über die Stimmung so gefreut, über diese Derby-Stimmung und so. Also ich glaube auch, dass das auch ein großer Unterschied ist. In der vierten Liga spielt man oft vor 0 Zuschauern oder vor ein paar Scouts und ein paar Hardcore-Fans. Aber so die Regionalliga Nord, wo er herkam, hat ja auch kaum Zuschauer. Also das ist schon, würde ich auch nochmal sagen, dass das nochmal ein Motivationsunterschied ist. Ich würde aber noch gerne mit dir über eine andere Sache beim Derby sprechen wollen.
Ich kann mir schon denken, warum.
Ja, und das geht um zwei Kapitäne und einen Kapitän, der vom Platz geflogen ist. Mhm. Und einen anderen, der danach die Schulter verletzt hatte oder so.
Ja.
Was ist denn deine Meinung zu dem Ganzen?
Oh, also ich glaube, mit Ruhm bekleckert haben sie sich beide nicht. So. Der will ich jetzt irgendwie auch mal ganz ehrlich sagen. Natürlich ist dieser Kutschke, ich hoffe, ich trete jetzt hier niemandem zu nahe, das ist nicht der schlauste Spieler. Und das merkt man leider auch. Also was überhaupt gar nicht schlimm ist, ich meine, der läuft rum, der provoziert, der disst und jetzt ist er einfach mal mit seinen eigenen Waffen geschlagen worden. Und dem er, weil das nämlich auch so jemand ist, der ab und an mal einen Ellenbogen ausfährt oder mal stichelt und sticht. So, ja. Insofern ist der, genau, und letztlich gesehen, soweit ich das weiß, ich meine, es ist ja die Frage, man könnte natürlich Mennels Spiel, also wo er ihn versucht zu treten, natürlich ist das halt auch eine versuchte Tätigkeit. Also man hätte das auch mit Rot ahnden können. So, und letztlich gesehen, diese zweite Aktion von dem Typen, wo er ihn dann einfach wegrammt, ich meine, das ist halt Kutschke. Das ist halt nicht der hellste Stern am Fundament der Schlauen, sag ich jetzt mal. Also so eine dämliche Aktion, wenn du schon gelb hast, ist doch klar, dass er dann dafür fliegt. Also, ja. Was ist denn deine Meinung?
Ja, so ähnlich. Also erstmal, Kutschke weiß, worum es geht. Kutschke macht ein Interview bei im 4:3-Podcast, bla 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 und Derby. Und also er weiß ganz genau, worum es geht. Und er weiß auch, welche Stellenwert er für Dynamo hat. Und er kann da nicht so bekloppt reingehen. Also, und auch, ich weiß halt auch nicht, was Mennel den Dresdnern getan hat. Außer, dass er halt dieses Zeitspiel immer macht. Aber es macht er halt gegen jeden. Also es ist absolut lächerlich, wie die sich auch immer über Mennel aufregen können. Mhm. Also das ist einfach total unsouverän, ja. Und also ich habe es nicht mitbekommen, was er in der Mixzone gesagt hat, aber er muss wohl Fäkalsprache da vor Kameras gemacht haben und so, was einfach nur dumm ist. Also jetzt nicht Mennel, sondern Kutschke. Mhm. Und ja, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass im nächsten Spiel fliegt auch wieder einer vom Platz.
Ja, genau, also so ein bisschen, also klar, der hat ja wohl sinngemäß vorher auch gesagt, dass er Menschen nichts mehr Gutes wünscht und das war noch die Aussage, die irgendwie druckreif war.
Ja, genau.
Ja, und dann natürlich auch das Ding, ihm den Handschlag zu verweigern und sowas, also.
Ja, aber das ist dann, muss dann auch nicht sein. Und also ich fände halt gut, wenn es vorm nächsten Spiel, keine Ahnung, dann soll man halt ein Interview in der Sächsischen Zeitung machen und in der freien Presse, wo halt beide auf einem Foto sind oder so. Ich weiß es nicht. Also ich fände es halt gut, wenn vor dem nächsten Spiel es auch nochmal so eine Art Aussprache gibt.
Ja, aber natürlich wird auch diese Szene von der Presse natürlich auch beim nächsten Derby natürlich minutiös ausgeschlachtet werden.
Ja.
Genau. Oder wir laden die beiden einfach mal hier ein in unseren Podcast und dann machen wir ein Mediationsgespräch.
Du als Psychologe machst das dann.
Genau. Stefan, nimm dir doch mal bitte eine dieser Gefühlskarten. Was empfindest du gerade?
Ja, genau. Haben wir sonst noch was zum Derby zu sagen?
Ja, also trotzdem, also ich war ja ganz lustig, als klar war, ich schaffe es nicht, dann habe ich mir noch ein Ticket besorgt für die Dresdner Gruppe 01099. Das ist eher, die machen so Hip-Hop und so. Und hinter mir standen halt Dynamo-Fans. So, und das war immer ganz lustig. Oh, die scheiß Schachtscheiße. Ich meine, die waren cool, die waren zwar auch hackedicht, aber die waren aber so ein bisschen, das war irgendwie einfach mal ganz cool, wenn du halt in Dresden bist, sozusagen auf die wunderschöne Frauenkirche guckst, dir gute Musik anhörst und hinter dir stehen einfach angepisste Dynamo-Fans. Das hat auch noch was Erhebendes.
Ja, ich habe auch noch ein sehr cooles Erlebnis gehabt. An dem Tag hatte ich Besuch aus den Niederlanden. Mhm. Keiner von meinem Fanclub, aber halt ja, jemand, der so Groundhopping interessiert ist, aus Groningen. Da ist übrigens noch Florian Krüger unter Vertrag. Ach. Die wollen den loswerden, aber er hat noch keinen Verein. Soweit ich weiß, ist er immer noch da auf dem Abstellgleis. Also wenn wir noch mal einen Stürmer brauchen, im Winter vielleicht können wir noch mal Florian Krüger holen.
Ja.
Ja, der ist dann auch unter Vertrag, genau. Ja, und dem habe ich dann halt noch Karten besorgt, haben wir erstmal nochmal ein Bier getrunken und dann nach dem Spiel noch im Blauen Engel Bier getrunken. Ja, im Blauen Engel war dann auch nochmal Ramazamba nach dem Spiel. Also, ja nicht Ramazamba, was war auf jeden Fall viel los. Es waren noch ein paar bekannte Aue-Fans da. Ich sag's erstmal extra so ein bisschen kryptisch. Ah ja, und vor dem Spiel habe ich Pavel Dotschev im Hotel getroffen.
Ah.
Ja, die waren nämlich im Tageshotel und ich glaube, Pepic habe ich auch Hallo gesagt, aber alle sehr, sehr konzentriert. Dotschev auf seinem E-Scooter, also Dotschev fährt anscheinend mit dem E-Scooter durch Aue, finde ich auch richtig, richtig, richtig stark. Also.
Ja, genau. Genau. Wie ist es denn? Du warst ja, ich will mir auch irgendwann mal eine Akkreditierung besorgen, schon allein, um mal das Stadion von innen zu sehen.
Ja, die Mixzone ist cool, aber es sind halt viel zu viele Leute da. Also um selber auch Fragen zu stellen oder so, ist halt schon eher schwierig. Und die Verwertung ist ja auch so, die Rechteinhaber haben ja Vorrang. Das heißt, manchmal erzählen die alles dreimal, ne? Also manchmal waren die bei Magenta, dann kommen die zur MDR und dann erst zu den anderen Journalisten.
Ah. Ja.
PK ist ganz interessant, aber da stellen ja auch keine Leute mehr Fragen, weil man ja in der Mixzone alles fragen kann.
Ja.
Also, die PK, ja, und man hat ja auch dieses Exklusivitätsdenken total stark, weil ja, es gibt mittlerweile Clubmedien, da werden Interviews ausgestrahlt, dann gibt es natürlich die Presse, die was schreiben muss, die Fernsehanstalten, also jeder will irgendwas exklusiv verbreiten.
Mhm.
Aber ansonsten, es ist echt voll bei so einem Spiel. Also das hat mich auch überrascht, wie viele Plätze es doch gibt.
Ja.
Aber ja, also was ich ein bisschen schade finde, man verliert so ein bisschen dieses Fansein dadurch. Also klar, da sind total viele Leute, die so trotzdem so quasi so ähnlich wie eine Fanfrage stellen, denke ich mir manchmal.
Ja.
Also ohne jetzt jemanden zu nahe treten zu wollen. Aber man merkt halt schon, ob jemand eher für ein Dynamo-Medium schreibt oder für ein Auenahes Medium.
Ja.
Aber ja, also man kann da halt schlecht irgendwie sitzen und jubeln oder Bier trinken. Also das ist halt schon, Es ist halt nicht wie ein normales Spiel, sondern es ist dann auch mehr wie Arbeit. Und ich habe ja dann auch, ja, auch ein bisschen Content rausgehauen während des Spiels. Ist dann auch ein bisschen anstrengend.
Ja, das glaube ich dir.
Internetverbindung dann auch nicht so geil, also
ja.
Alles ein bisschen überlastet.
Ja.
Aber ja, wenn man die Chance dazu hat, finde ich schon cool. Also ich habe es ja jetzt schon häufiger jetzt auch in den Niederlanden gehabt. Und da ist es natürlich noch mal spannender, wenn man so ein bisschen mehr Distanz hat und dann ja so ein bisschen allgemeiner interessiert ist, als jetzt, wenn man irgendwo als Fan ist. Also das ist als Fan ist, bin ich auch gerne als Fan im Stadion eigentlich.
Ja, richtig. Ja, das verstehe ich ja auch. Aber ich denke, so bist du... Sobald du das halt irgendwie als Job machst, dann hast du ja ohnehin eine gewisse Distanz dann dazu. Also ich meine, das ist natürlich so, ich meine, wer schreibt jetzt hier für die Mopo und Tag 24 über Aue?
Weiß ich nicht.
Aber ich weiß, dass es früher jemand gemacht hat, der
Dresden
schreibt, genau. Und grundsätzlich gesehen ist das ja auch so. Also ich meine, ich will jetzt keine Presseschelte machen, aber zum Beispiel was zum Beispiel bei der Mopo oder bei Tag 24 steht, das könnte genauso gut auch aus dem KI-Generator kommen.
Oh, das finde ich ein bisschen hart.
Findest du?
Ja, ich finde schon, dass die oft auch gut Sachen, sagen wir mal, darstellen.
Mhm.
Und ich finde, selbst die Boulevardpresse in Aue schreibt eigentlich relativ gut über den Verein.
Ja.
Also ich meine, es gibt andere Standorte, da gibt es mehr Konkurrenz, da wird mehr Quatsch geschrieben. Aber ich habe bei den Leuten, also was man so über Aue in Berichterstattung lesen kann, häufig den Eindruck, dass sie es schon gut mit dem Verein meinen.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja. So, also das ist ein Unterschied zu anderen Standorten.
Das stimmt, mir ging es ja eher nur um die journalistische Tiefe.
Ja, gut, das liegt aber auch daran, dass die Zeit und das Geld, was die haben, immer weniger wird. Aber gut, wir schauen mal auf das nächste Spiel, und zwar auf Aachen auswärts. Wie hast du denn das Spiel verfolgt?
Das Spiel, das habe ich mir angeguckt, auch auf Magenta. Hatte halt nebenbei noch ein bisschen gezockt. Und ich dachte mir so, Mensch, Alemannia Aachen, die waren ja, glaube ich, 12, 13 Jahre nicht mehr in der dritten Liga.
Mhm.
Und ich habe mich dann gewundert, ob denn meine innere Zeitlinie jetzt total verschoben ist. Denn ich kann mich erinnern, dass Alemannia Aachen auch mal gegen Dresden in der zweiten Liga gespielt hat. Aber das muss dann ja schon ewig her gewesen sein.
Auch gegen Aue, ja.
Auch gegen Aue, ja. Mhm. So, und Aachen, also ich war noch nie in Aachen. Für mich ist Aachen immer so eine Stadt, der schreibe ich immer ganz, ganz tolle Eigenschaften zu, obwohl ich da nie war. Ich glaube, das ist ja mal Kaisersitz gewesen.
Die Kaiserstadt, ja.
Die Kaiserstadt, genau. Aber ein Verein, also ein Traditionsverein, der aber halt super tief gefallen ist. Also ich glaube, ihr Grab ist ja der neue Tivoli, glaube ich, gewesen.
Ja.
Genau, und aber ich war noch nie in Aachen und ich finde, ich würde mal sagen, jetzt mal zum Spiel. Aue hat das Ding unverdient gewonnen.
Naja.
Ich hau mal einen raus. Also Aachen, das ist halt, die sind, glaube ich, die sind halt Aufsteiger und muss man sagen, wir hatten da ja bis auf diese zwei Chancen, nee, wir hatten drei Chancen, wir hatten ja auch noch diesen Lattenknaller, diesen Pfostenknaller, war da ja, aber gerade die erste Halbzeit, die fand ich wirklich schwach. Also wo ich echt froh war, dass die sich in die Halbzeit gerettet haben. Und danach haben sie umgestellt und hatten dann einfach aber auch bedeutend mehr Zugriff auf das Spiel.
Also ich kann ja nochmal ganz grundsätzlich anfangen. Du sagst, Aachen ist so eine Stadt, die stellst du dir Gott weiß wie schön und so vor. Mhm. Ja, die Innenstadt, also der Dom, der ist schön. Gibt ein paar alte Häuser. Aber sonst ist es auch relativ runtergekommen, ist Westdeutschland. Also würde ich schon, bin ich jetzt mal böse. Also andere Städte im Ruhrgebiet sehen auch so ähnlich aus. Also
okay.
Hat mich auch überrascht. Ich war jetzt schon dreimal da, viermal da, aber noch nie auf dem neuen Tivoli. Das hat mir halt auch gefehlt, weil Aue da so lange nicht mehr gespielt hat.
Ja.
Aachen ist in der Tat 2012 abgestiegen aus der zweiten Liga, dann direkt in die vierte runtergerutscht. Also Aachen hat ja diesen Durchmarsch geschafft nach unten.
Ja.
Und die waren aber auch in der Neuzeit eigentlich nur eine Saison erstklassig. Und damit, und sie waren ja auch bekannt für diese DFB-Pokalsaison 2004, wo sie dann auch in den UEFA-Pokal eingezogen sind, weil Bremen genau. Meister geworden ist.
Und danach haben sie doch diese Regel geändert.
Ja, das kam dann später. Aber da waren sie auch sogar im 16. Finale.
Ja.
Und ja, sind da dann rausgeflogen gegen, weiß ich gar nicht mehr, also es ist ja auch schon alles jetzt lange her, da mussten sie ja in Köln spielen und seitdem, ja, war Aachen auch so ein Fußballgrab irgendwie so richtig schwierig. Auch.
Ja.
Was man noch sagen kann zum Fanszene, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, es wurde ein Banner gezeigt von den Aue-Fans, Tivoli für immer.
Ja.
Das war so eine Art Dankeschön, dass man die Crowdfunding-Aktion unterstützt hat von,
ja.
Fürs Erzgebirgsstadion. 700 Fans waren da, richtig viel, an einem
ja.
Samstag. Ja, der Gästeblock eigentlich ganz cool. Man sieht halt nicht so viel.
Ja.
Riesige Anzeigetafel. Ich glaube, an den Seiten sieht man dann auch schon den Beton und alles. Also, wenn das sehr, sehr voll ist, ist es, glaube ich, nicht cool. Und
ja.
Es kommt einem so richtig vor, so wie die Dresdner Schüssel. Es hat
ja.
sehr, sehr viel Ähnlichkeit mit dem Dynamo-Ding.
Haben wir auch gleiche Farben.
Ja, aber auch diese Größe. Also, es ist ein Einrangstadion.
Ja.
Und dadurch sind die Tribünen halt gigantisch. Gigantisch groß. Weil man halt nicht wie in Duisburg den zweiten Rang hat, zum Beispiel,
ja.
sondern man hat einfach alles auf so einen steilen Rang gebaut.
Richtig.
Ja, zum Spiel, ich dachte, es reißt jetzt die Serie. Erste Minute das 1-0, dann hatten die Chancen. Ja, Bär so ein bisschen aus dem Nix, das 1-1, 58. Minute hat der Torwart einen Fehler gemacht.
Genau.
Und das 2-1 von ihm überragend, 84. Minute. Also, ja, das Spiel so ein bisschen auf den Kopf gesetzt, ne?
Genau. Also der Jon, das ist ja auch ein total junger, das glaube ich erst 21 oder so. Da kann das ja mal passieren. Ich meine, die Situation, die war ja auch geklärt. Also, ich meine, da ist das, dass es wieder rausrutscht. Dort spielt übrigens
Bahn.
Bentley Baxter Bahn spielt er übrigens.
Ja.
Dass der noch spielt, das ist ja auch erstaunlich. Ich dachte, der wäre viel älter. Wen ich aber auf sozusagen auf Aachener Seite sehr stark fand, das war dieser El Hoasi, sozusagen,
ja.
dieser deutsche Marokkaner. Der war wirklich stark, der hatte, glaube ich, auch das Tor gemacht. Und ja, so ein kleiner Schreckmoment war aber auch, dass Martin Mennel raus musste.
Ja.
Na, und dann ist er dann, glaube ich, durch Kips ersetzt
worden. Starkes Spiel von Kips auch, ja.
Ja, definitiv. Und wo man dann auch so dachte, Mensch, aber ich meine, das war ja so eine ganz, ganz merkwürdige Geschichte. Ich glaube, der ist ja irgendwie gerammt worden.
Hm.
Und das sah eigentlich, im Fernsehen sah das gar nicht mal so schlimm aus. Na,
ja.
Genau.
Ja, ich glaube, ich sage nicht unverdienter Sieg, sondern ich sage, es ist, so steigt man halt auf oder so spielt man dann auch um den Aufstieg mit. Und man sieht dann auch wieder Pavel Dotschev, alter Trainerfuchs, So, ich glaube, die Leute glauben ihm, ja, er hat da halt ein Standing in der Mannschaft. Und dann gibt es halt so andere Trainer wie Heiner Backhaus, die müssen sich erstmal an die Liga gewöhnen.
Ja.
Den finde ich auch einen Unsympathen vor den Herren. Mal ganz am Rande.
Warum? Was hat er dir getan?
Boah, der ist doch unter so ganz mysteriösen Umständen weg beim BFC Dynamo.
Ja.
Und davor war der doch auch ewig Trainer überhaupt mal irgendwie länger Trainer bei diesem Inter Leipzig, wo keiner weiß, wo die Kohle hatten.
Ja.
Und wo sowieso keiner weiß, was Inter Leipzig sollte. So. Also dieser Plastikclub, also also Inter Leipzig hatte halt echt was von RB2. So. Also ja. Es wurde auch lange Zeit spekuliert, dass RB da irgendwie hintersteht, aber keine Ahnung, was die heute machen. Und dann war er wirklich gefühlt bei 20 Clubs, also als Spieler. Ja. Sowieso, aber dann auch als Trainer ist er auch so ein richtiges Wechselbäumchen, wechsel dich.
Na, der war bei Sachsen-Leipzig, war der?
2009. Ich weiß nicht, ich finde ihn halt ganz, ganz merkwürdig. Und so auch immer so aufgesetzt und so. Aber ich meine, wir müssen jetzt nicht in die Trainerkritik gehen. Ich glaube, wir gehen mal weiter in die Kategorie Neuzugänge.
Ja.
Wer ist denn für dich besonders eingeschlagen? Also, mein Hot-Take ist, der stärkste Neuzugang ist Micha Klausen.
Ja.
Und ich begründe es auch damit, dass der auch bei der Spielerwahl auf Instagram bei Macht aus dem Schacht hat er auch gewonnen.
Genau. Wen ich aber auch richtig stark finde, das ist der Hoffmann.
Ja.
Der ist richtig stark, der hat eine richtig gute... Der ist noch zu dünn, aber ich habe mich ja vorhin schon gesagt, der ist richtig stark. Der hat aber ein super Stellungsspiel, ein super Passspiel. Also das ist einer, der sein Weg wird mindestens in die zweite Liga führen. Und das scheint vor allen Dingen aber auch so eine Berliner Schnauze zu sein.
Ja. Was hältst du von, ist ja nur ausgeliehen leider, ne? Mhm. Was hältst du von Burkhardt?
Na, Burkhardt, der hat ja den großen Vorteil, dass der halt hoch und runter rennt die Linie, wie das Duracell-Männchen. Hm. Und der aber auch gute Flanken und sowas schlägt. Also der, man merkt ja, da kam er, glaube ich, aus der
Oberliga.
Und dass er praktisch zwei Ligen übersprungen hat, ja. Das siehst du dem halt auch kaum an. Na, und er hat aber auch eine relativ starke Konkurrenz, muss man ehrlicherweise auch sagen, mit dem Fallmann. Na, also grundsätzlich, der gefällt mir auch echt gut. Genau.
Was wir noch gerade vergessen haben, Linus Rosenlöscher ist wieder da.
Ja, nach über 200 Tagen.
Ja. Herzlich willkommen zurück.
Herzlich willkommen zurück. Was ich vor diesem Jonah Fabisch bisher halten soll, der hat ja bisher noch keine einzige Minute gespielt.
Ja, ist aber auch bei Kallenbach so. Kallenbach, ja auch aus dem eigenen Nachwuchs, aber auch schwierig einzuschätzen. Na, hatten noch gerade Ricky Bornstein.
Ja.
Geiler Typ übrigens, aber ja, bisher weiß ich nicht. Bisher hat er noch nicht überzeugt. Aber er hatte vielleicht auch noch nicht genug Chancen.
Genau. Na, wir haben ja aber auch noch einen anderen Neuzugang, den Ali Lune.
Mhm.
Und das ist eigentlich tatsächlich so, also ich habe aber so ein bisschen gehört, dass sie den bei Nürnberg unbedingt loshaben wollten. So nach dem Motto, geh mit Gott, aber geh. Und das ist dann, ich weiß gar nicht, haben wir den fest oder haben wir den bloß ausgeliehen?
Keine Ahnung.
Na, also ich glaube, und das ist halt einer, den haben sie ja letztlich geholt, war ja der andere Neuzugang, der aus Bielefeld sich ja so schwer verletzt hat. Und das scheint aber ein ganz, ganz passabler Drittligaspieler zu sein. Das ist so ein Riesetyp.
Ali also, Lune ist ausgeliehen.
Der ist ausgeliehen, ja. Okay, na gut, das habe ich mir gedacht. Das ist so ein Riesetyp, der zerstört einfach nur.
Gut, mit Anblick auf die Zeit, schauen wir nochmal auf die nächsten vier Spiele. Wir spielen gegen Bielefeld, wir spielen gegen Unterhaching, wir spielen gegen unseren Lieblingsgegner Wien und dann gegen Viktoria Köln. Was ist denn so generell deine Prognose für die nächsten Spiele?
Naja, ich weiß es gar nicht. Wie ist denn Arminia Bielefeld jetzt reingestartet?
Die sind Fünfter, also die sind relativ gut.
Ja, ich glaube, die könnten zu Hause schlagbar sein.
Also die haben aber auch nur ihre Heimspiele gewonnen.
Na, genau. Und deswegen muss man, glaube ich, einfach auch sagen, also diesen schlagbar, aber eigentlich stärker als letzte Saison. Unter Haching, das ist so ein Aufsteiger, glaube ich.
Nee, unter Haching ist nicht aufgestiegen.
Ach nee, stimmt, die sind letzte Saison auch aufgestiegen. Genau, mal gucken, wie es da läuft. Ich meine, so Freitagabendspiel, da können ich mir schon vorstellen, dass es da die erste Saisonniederlage gibt. Denn Wien Wiesbaden an dem Dienstagabend, also gegen Wien Wiesbaden ist bisher eigentlich fast nie irgendwas gegangen. Also ich weiß nicht, das ist irgendwie verhext gegen die. Und ich finde aber, dass Viktoria Köln, die sind eine Wundertüte.
Ja, ich finde bei Viktoria Köln so interessant, jeder sagt, die steigen ab. Dabei stehen die auf dem zweiten Tabellenplatz.
Ja.
Also die haben finanziell echt federn lassen müssen. Die haben ja auch diesen Wernzle, der auch beim Lokomotive Leipzig drin ist. Der ist ja verstorben und der gibt, also seine Firma oder seine Nachfolger geben halt nicht mehr so viel Geld. Aber ja, sie haben halt mit Olaf Janssen einen guten Trainer. Also auch jemand, der die Liga gut kennt. Ex-Auer ist ja noch, Simon Handle immer noch da. Aber ja, die haben massiv Qualität verloren. Also die haben so viele Leute verloren vor der Saison. Ist eigentlich überraschend, dass die noch so gut sind.
Ja, aber die leben, ist halt auch ein Team, was vom Zusammenhalt lebt.
Ja, und was auch davon lebt, dass auch teilweise Leute haben, die sich anderswo nicht durchsetzen konnten.
Ja, richtig.
Aber ich glaube, insgesamt wird das ein sehr, sehr, sehr schwerer September.
Ja.
Also jetzt kommen wirklich die Brocken.
Ja, auf jeden Fall.
Oder würdest du sagen, in einem Spiel ist Aue klarer Favorit?
Nee, nicht wirklich. Wenn ich mir alle angucke. Also das sind alles relativ ausgeglichene Kisten.
Ja, also sind drei Gegner aus der oberen Hälfte, also die jetzt unter den Top 5 sind, mit Bielefeld, Wien und Köln. Und unter Haching ist halt auch immer so eine Wundertüte.
Ja, richtig.
Haben ja auch zuletzt gegen Essen gewonnen zum Beispiel und haben ja auch diesen Trainer, der den Lehrerschein nicht machen durfte. Nee, ach, doch, ja, doch machen durfte, sorry. Weil er es doch machen darf, ne? So ist es doch.
Genau. Ich schaue schon mal weiter. Ich meine, es kommen dann ja auch noch echt die geilen Spiele. Also zum Beispiel Rostock kommt dann kommt im Oktober. Ah, schade, wir spielen gegen Cottbus an einem Mittwoch. Ah, aber ich glaube, ich gebe dir natürlich recht, der September, der wird hammerhart werden.
Spielen wir auswärts oder zu Hause gegen Cottbus?
Zu Hause.
Oh, nee.
So, also da komme ich definitiv nicht hin. Genau, aber ich glaube, das wird, ich denke so ein bisschen, der September wird so ein bisschen zeigen, wohin die Reise gehen wird.
Ja, also ich glaube, das ist absolut richtig. Und ob es jetzt auch ein Strohfeuer ist oder ob es jetzt, sagen wir mal, wirklich echte Aufstiegsambitionen sind.
Ja, genau.
Was ist denn dein Hot-Take dazu? Also schafft Aue den Aufstieg oder nicht? Oder findest du das noch zu früh?
Das ist noch zu früh, würde ich sagen. Also guck mal, wir können uns ja mal Dresden angucken. So Dresden, wo jeder gedacht hat, die schaffen das auf jeden Fall. Und die waren so weit vorne. Und dann haben sie es am Ende nicht geschafft, weil sie einfach am Ende die Mannschaft die Geschlossenheit nicht mehr hatten. So, also deswegen würde ich mal sagen, das ist noch zu früh. Aber ich glaube, das ist ein guter Saisonstart, von dem werden wir zehren.
Ich glaube, das ist Aue untypisch, dass man so eine Frühform hat. Es ist aber eher positiv, weil man damit nicht den Anschluss noch nicht verliert. Also wir sind halt häufiger schon auch einem schlechten August und einem schlechten September hinterhergerannt. Ja. Also wir sind gefühlt so ein Verein, der alle zwei Jahre den Trainer im September entlässt.
Das stimmt.
Also ich übertreibe jetzt, aber es gab es ja häufig. Ja. Egal ob jetzt zweite Liga oder dritte Liga. Also das ist, finde ich, schon so, dass Aue jetzt mit der Frühform natürlich Pluspunkte macht und Pavel Dortschev hat doch absolut recht. Also man ist ein Aufstiegskandidat, aber wir sind natürlich nicht der Favorit. Aber wir ärgern halt schon die Leute damit.
Ja.
Und ich finde halt auch so, von denen, die jetzt an der Tabellenspitze sind, also jetzt schon an der Tabellenspitze sind, da können wir schon unter die ersten drei kommen.
Ja. Ich meine, wir können ja mal gucken. Also ich meine, ich weiß ja.
Die Absteiger finde ich relativ schwach. Also Osnabrück und Rostock sind ja gar nicht in die Saison gekommen bisher.
Na, gar nicht.
Und Wien-Wiesbaden, die haben schon 8 Punkte immerhin. Aber also ich finde, die sind alle jetzt nicht, wo dran steht, oh, wir gehören in die zweite Liga.
Ja. Also ich meine, wir müssen mal gucken, wie Bielefeld diese Saison performen wird. 68 auch miserabels gestartet in die Saison. Mannheim, waren die nicht mal so gut, Mannheim?
Ja, aber Mannheim ist aber auch letzte Saison fast abgestiegen.
Na, genau. Also Ingolstadt ist auch noch so eine Mannschaft, die ich auch extrem unsympathisch finde. Ja, mal schauen. Also ich bin gespannt. Ich freue mich sehr über den guten Saisonstart.
Naja, wir waren letztes Jahr 3 Punkte von der Relegation weg. Man darf es halt auch nicht richtig vergessen. Ja. So, wir hatten es in der eigenen Hand.
Ja.
Ach, und eine andere Sache. Das hat mich echt überrascht. Die Jahrestabelle. Kennst du die Jahrestabelle?
Nein, die kenne ich nicht.
Wer ist denn Erster in der Jahrestabelle?
Vermutlich Aue.
Noch nicht. Noch nicht. Noch ist es der SSV Ulm mit 44 Punkten aus 18 Spielen. Mhm. Und dann kommt aber schon Aue mit auch 44 Punkten, aber aus 22 Spielen. So, also Aue ist auf jeden Fall nach dem nächsten Punktgewinn die beste Mannschaft dieses Jahres.
In der dritten Liga.
Ja, aber ich meine, das liegt natürlich daran, dass die Aufsteiger weg sind, aber man ist zum Beispiel 8 Punkte besser als der vierte Saarbrücken. Also wir sind 8 Punkte besser als die nächstbessere Drittligamannschaft, die noch dabei ist.
Krass, schön. Na, mal gucken. Ich meine, hier der Pavel, der hat jetzt auch über 100 Punkte jetzt in seiner zweiten Amtszeit schon geholt.
Naja, aber 2 Punkte im Schnitt dieses Jahr ist halt eigentlich ein Aufstiegskurs.
Das stimmt.
Und die Rückrunde, die war gut, aber die war ja auch nicht überragend. Also ich meine, so, es ist interessant.
Genau. Genau, gut. Mensch, haben wir denn jetzt, also ich bin ja schon total erstaunt, also dass wir auch ohne Thomas hier über eine Stunde reden. Ja, gibt's denn jetzt noch was Wichtiges zu besprechen?
Nee, also ich bin soweit durch. In der Rückrundentabelle habe ich gerade mal nachgeguckt, waren wir übrigens Vierter.
Ja.
Aber da haben wir halt wirklich 10 Punkte auf Ulm verloren. Aber ja, sonst krass. Mit 33 Punkten in der Rückrunde wäre Aue wahrscheinlich auch aufgestiegen.
Das denke ich auch.
So. Also, wenn wir jetzt 70 Punkte am Ende der Saison gehabt hätten, hatten wir halt nicht.
So. Genau. Mensch, aber gut. Aber da können wir uns ja über den kometenhaften Start ja sehr freuen.
Gut, dann sagen wir mal unseren Hörern und Hörern tschüss.
Tschüssi, bleibt uns gewogen und habt noch einen wunderschönen Tag oder eine wundervolle Nacht. Auf bald.
Glück auf.